Ambrose Spears. Der Zwilling. Ein Brief aus dem Nachlass des verstorbenen Mortimer Barr. Sie fragten mich, ob ich als Zwilling jemals etwas erlebt hätte, was den Naturgesetzen, die wir kennen, widerspricht. Nun, urteilen Sie selbst. Vielleicht kennen wir auch nicht alle die gleichen Naturgesetze, und Sie kennen andere als ich. Was mir unerklärlich, ja übernatürlich erschien, mag für Sie ganz klar sein. Sie kannten meinen Bruder John. Das heißt, Sie kannten ihn, wenn Sie genau wussten, dass ich nicht zugegen war. Aber weder Sie noch irgendein anderer Mensch konnte uns voneinander unterscheiden. Auch unsere Eltern konnten es nicht. Ich spreche von meinem Bruder John, aber ich bin gar nicht sicher, ob sein Name nicht Henry war und der meine John. Wir wurden getauft, und gleich danach tätowierte man zwar jedem von uns den Anfangsbuchstaben seines Namens auf den Unterarm, aber wer kann wissen, ob man uns nicht schon während dieser Prozedur verwechselt hat? Ich trage zwar ein kleines H auf dem Arm, aber ich weiß nicht mit Bestimmtheit, ob es nicht ein J hätte sein müssen. Während unserer Kindheit versuchten unsere Eltern, uns durch unsere Kleidung und andere kleine Erkennungszeichen auseinanderzuhalten, aber wir tauschten diese häufig aus und verwirrten den Feind mit allerlei Kniffen, bis man uns beide Jenry zu rufen pflegte. Ich habe mich manchmal gewundert, dass mein Vater nicht die Geduld verlor und uns nicht einfach durch eine Brandmarkung auf der Stirn kennzeichnete. Aber da wir leidlich artige Knaben waren und unsere Scherze nicht so weit trieben, entgingen wir dem Brandeisen. Mein Vater war übrigens ein besonders gutmütiger Mann und hatte, glaube ich, heimlich sogar seinen Spaß an unseren Streichen. Bald nachdem wir nach Kalifornien gekommen waren und uns in San Jose niedergelassen hatten, wo uns das Glück ihrer Bekanntschaft erwartete, verloren wir, wie Sie wissen, beide Eltern innerhalb einer Woche. Mein Vater starb verschuldet und unser Heim musste aufgelöst werden. Meine Schwestern kehrten zu unseren Verwandten im Osten zurück. John und ich aber, die wir damals 22 Jahre alt waren, erhielten durch ihre gütigen Bemühungen Arbeit in San Francisco, und zwar in verschiedenen Stadtteilen. Die Umstände erlaubten uns nicht, zusammenzuwohnen, und wir sahen einander nur selten, höchstens einmal in der Woche. Da wir nur wenige gemeinsame Bekannte hatten, war unsere ungewöhnliche Ähnlichkeit kaum bekannt. Damit komme ich zum Kern Ihrer Frage. Eines Tages, kurz nach unserer Ankunft, begrüßte mich an einem späten Nachmittag in der Market Street ein gut gekleideter Mann mittleren Alters sehr herzlich und sagte dann: »Ich weiß, Stevens, dass Sie selten ausgehen, aber ich habe meiner Frau von Ihnen erzählt, und sie würde sich sehr freuen, Sie einmal in unserem Haus zu sehen. Ich glaube auch, dass meine Töchter eine Bekanntschaft wert sind. Wenn Sie also Lust haben, kommen Sie doch morgen Abend um 6 Uhr zu einem Abendessen en famille. Danach könnten wir, wenn Sie sich nicht mit den Damen unterhalten möchten, eine Partie Billard spielen.« Die Einladung wurde so freundlich und herzlich vorgebracht, dass ich nicht das Herz hatte, sie auszuschlagen, obwohl ich den Mann nie zuvor gesehen hatte. So erwiderte ich also: »Das ist sehr freundlich von Ihnen, Sir, und ich nehme die Einladung gern an. Bitte empfehlen Sie mich, Mrs. Margon, ich werde mich pünktlich einstellen.« Mit einem Händedruck und einigen höflichen Worten verabschiedete sich der Mann. Mir war natürlich klar, dass er mich für meinen Bruder gehalten hatte. Derartige Verwechslungen waren uns nichts Neues. Woher aber hatte ich gewusst, dass er Margon hieß? Das ist gewiss kein alltäglicher Name, der einem von selbst auf die Zunge kommt. Und tatsächlich war mir der Name ebenso fremd wie der Mann. Am nächsten Morgen eilte ich zu dem Haus, in dem mein Bruder beschäftigt war. Er kam gerade mit einigen Rechnungen, die er eintreiben sollte, aus dem Büro. Ich erzählte ihm von meiner Begegnung und von der Einladung, die ich in seinem Namen angenommen hatte, und fügte hinzu, dass ich gern bereit wäre, auch weiterhin seine Rolle zu spielen, falls er selbst nicht hingehen wolle. »Das ist doch seltsam«, murmelte er nachdenklich. Margowan ist der einzige hier im Büro, den ich gut kenne und leiden mag. Als wir einander heute Morgen begrüßten, sagte ich aus einem mir unverständlichen Antrieb heraus: »Verzeihen Sie, Mr. Margowan, aber ich vergaß, Sie nach Ihrer Adresse zu fragen.« Darauf nannte er mir seine Adresse, aber ich hatte keine Ahnung, was ich damit sollte. »Ich danke dir, dass du bereit bist, mich zu vertreten, aber ich möchte selbst dort speisen, wenn es dir recht ist.« Und es blieb nicht bei dem einen Abendessen. Er speiste öfter im Haus Margowan, als für ihn gut war, womit nichts gegen die Qualität des Essens gesagt sein soll, doch er verliebte sich in Miss Margowan und machte ihr einen Heiratsantrag, den sie grausamerweise auch annahm. Einige Wochen nach der Verlobung, von der mir mein Bruder Nachricht gab, doch hatte ich noch keine Gelegenheit gehabt, die Bekanntschaft seiner Braut zu machen, sah ich eines Tages in der Kearney Street einen stattlichen, aber etwas liederlich wirkenden Mann, dem ich augenblicklich und aus einem seltsamen Antrieb heraus folgte, ohne mich zu bedenken und ohne irgendwelche Skrupel zu empfinden. Er bog in die Geary Street ein und ging bis zum Union Square. Dort schaute er auf seine Uhr und schlenderte dann auf und ab. Offenbar erwartete er jemand. Nach einer Weile trat eine schöne und elegant gekleidete junge Frau auf ihn zu, und die beiden gingen in Richtung Stockton Street davon. Ich folgte ihnen, hielt mich aber diesmal vorsichtig in einiger Entfernung, denn obwohl mir die junge Frau fremd war, hatte ich doch das Gefühl, dass sie mich sofort erkennen würde, wenn sie mich sähe. Die beiden gingen durch verschiedene Straßen und Gässchen und verschwanden schließlich, nicht ohne sich vorher hastig nach allen Seiten umgesehen zu haben, in einem Haus, dessen Äußeres weit besser war als seine Bestimmung. Ich betone, dass es für mich kein greifbares Motiv gab, diesen beiden Fremden nachzuspionieren. Ich tat es aber ohne Gewissensbisse und schäme mich jetzt nicht, es ihnen einzugestehen. Eine Woche später führte mich John in das Haus seiner zukünftigen Schwiegereltern ein. Wie Sie gewiss bereits erraten haben, erkannte ich in Miss Margowan die Heldin dieses beschämenden Abenteuers. Mich allerdings überraschte diese Erkenntnis aufs Äußerste. Miss Margowan erschien mir noch schöner, als ich sie bei unserer ersten Begegnung gefunden hatte, aber es konnte keinen Zweifel geben, dass es dieselbe Person war. Den ganzen Abend über blieb die unglaubliche Ähnlichkeit zwischen John und mir Gegenstand der allgemeinen Verwunderung, die wir mit der Geduld unserer langen Erfahrung ertrugen. Als die junge Dame und ich für ein paar Minuten allein im Zimmer waren, sah ich ihr ins Gesicht und sagte mit plötzlichem Ernst: »Auch Sie, Miss Margowan, haben eine Doppelgängerin. Ich sah Sie letzten Dienstagnachmittag am Union Square.« Sie sah mich überrascht an, wurde dann unsicher und senkte den Blick auf ihre Schuhspitzen. »War sie mir sehr ähnlich?« fragte sie mit etwas übertriebener Gleichgültigkeit. »So ähnlich«, erwiderte ich, »dass ich von ihrer Schönheit entzückt war und ihr folgte, bis ich sie in ein gewisses Haus gehen sah. Verstehen Sie mich, Miss Margowan?« Sie war sehr blass, aber vollkommen ruhig. »Was verlangen Sie von mir?« fragte sie. »Nennen Sie nur ruhig Ihre Bedingungen. Ich nehme sie an.« Sie war ein ungewöhnliches Mädchen, und mir wurde trotz der kurzen Zeit, die ich sie kannte, bereits klar, dass gewöhnliche Methoden bei ihr nicht verfingen. »Miss Margowan«, sagte ich nicht ohne Mitgefühl, »ich kann nur annehmen, dass Sie das Opfer irgendeines furchtbaren Zwangs sind. Ehe ich Ihnen jetzt neue Schwierigkeiten bereite, möchte ich Ihnen lieber helfen, Ihre Handlungsfreiheit wiederzugewinnen.« Sie schüttelte nur traurig und hoffnungslos den Kopf. Ich fuhr eindringlicher fort: »Miss Margowan, Ihre Offenheit und Ihre Bedrängnis entwaffnen mich. Wenn Sie frei nach Ihrem Gewissen handeln könnten, würden Sie sicher das Richtige tun. Falls Ihnen aber die Hände gebunden sind, so helfe Gott uns allen. Von mir haben Sie nur eines zu erwarten, nämlich, dass ich diese Heirat verhindere, unter welchem Vorwand auch immer.« Damit erhob ich mich und verließ sie ohne einen weiteren Blick. Zu den anderen, die soeben ins Zimmer zurückkamen, sagte ich, so ruhig ich konnte, »Ich habe mich gerade von Miss Margwin verabschiedet. Es ist schon spät geworden.« John schloss sich mir an. Auf der Straße fragte er mich, ob mir etwas Besonderes an Julias Verhalten aufgefallen sei. »Ich hatte den Eindruck, dass sie sich nicht wohl fühlte«, antwortete ich. »Darum bin ich aufgebrochen.« Weiter sagte ich nichts. Am nächsten Abend kam ich spät nach Hause. Die Ereignisse des vorangegangenen Abends bedrückten und beunruhigten mich so sehr, dass ich mich den ganzen Tag krank gefühlt hatte. Immer mehr verstärkte sich die Vorahnung von irgendetwas Schrecklichem. Es war eine frostige, neblige Nacht. Mein Haar und meine Kleidung waren feucht und ich klapperte vor Kälte. Als ich dann in Schlafrock und Hausschuhen vor dem Kohlenfeuer saß, war mir noch weniger wohl. Ich fror zwar nicht mehr, aber mich schauderte und meine Knie schlotterten. Die Furcht vor einer drohenden Gefahr war so stark, dass ich versuchte, die Ahnungen einer schrecklichen Zukunft durch Erinnerungen an eine qualvolle Vergangenheit zu verscheuchen. Ich dachte an den Tod meiner Eltern, an die letzten traurigen Szenen an ihren Sterbelagern und an ihre Gräber. Alles erschien mir vage und unwirklich, als läge es Jahrzehnte zurück und beträfe eine fremde Person. Plötzlich durchschnitt, wie ein Schwert ein Seil zerteilt, ein gellender Schrei meine düsteren Träumereien. Es war ein Schrei in Todesnot, und die Stimme war die meines Bruders. Der Schrei aber schien von der Straße vor meinem Fenster heraufzudringen. Ich sprang zum Fenster und riss es auf. Eine Straßenlaterne auf der anderen Straßenseite warf ihr trübes Licht auf das nasse Pflaster und die Hausfronten. Ein Polizist lehnte an einem Torpfosten, den Kragen hochgeschlagen und rauchte ruhig seine Zigarre. Sonst war niemand in Sicht. Ich schloss das Fenster, setzte mich wieder ans Feuer und versuchte meiner Erregung Herr zu werden. Gewohnheitsmäßig blickte ich auf meine Uhr. Es war 23:30. Da hörte ich wieder den furchtbaren Schrei, und er schien diesmal im Zimmer selbst dicht neben mir zu erklingen. Einige Sekunden war ich vor Entsetzen wie gelähmt. Dann sprang ich auf und rannte blindlings und ohne zu denken aus dem Haus. Ich weiß nicht, wie ich dahin gekommen bin, aber ich befand mich plötzlich vor einem Haus, vor dem mehrere Wagen standen. Durch die Fenster und die offene Tür sah ich Lichter und hörte aufgeregtes Stimmengewirr. Es war das Haus von Mr. Margwin. Sie wissen, bester Freund, was dort geschehen war. In einem Zimmer lag Julia Margwin, die schon vor Stunden an Gift gestorben war, und in einem anderen Raum lag John Stevens, der sich eine Pistolenkugel in die Brust geschossen hatte. Als ich ins Zimmer stürzte, den Arzt beiseite stieß und die Hand auf die Stirn meines Bruders legte, schlug dieser die Augen noch einmal auf, starrte blicklos vor sich hin, schloss sie dann langsam und starb, ohne ein Zeichen mich erkannt zu haben. 6 Wochen später erst kam ich in ihrem Haus wieder zu mir, nachdem ihre gütige Gattin mich gesund gepflegt hatte. Das alles wissen Sie, verehrter Freund. Aber was Sie nicht wissen, ist dies. Mehrere Jahre nach dieser Tragödie ging ich in einer Mondnacht über den Union Square. Es war spät und der Platz menschenleer. Natürlich stiegen in mir Erinnerungen an die Vergangenheit auf, als ich zu der Stelle kam, an der ich Augenzeuge jener verhängnisvollen Begegnung geworden war. In jener unerklärlichen Perversion, die uns oftmals dazu drängt, gerade bei den schmerzlichen Gedanken zu verweilen, setzte ich mich auf eine Bank im Schatten und überließ mich diesen Erinnerungen. Da erschien ein Mann auf dem Platz und kam langsam auf mich zu. Er hielt die Hände auf dem Rücken, den Kopf gebeugt und schien nichts um sich her wahrzunehmen. Als er näher kam, erkannte ich in ihm den Mann, den ich vor Jahren mit Julia Margwin an eben dieser Stelle beobachtet hatte. Aber er hatte sich schrecklich verändert. Er war grau geworden und wirkte vergrämt und abgezehrt. Seine Kleidung war verkommen. Er selbst sah krank und elend aus, das Haar hing ihm wild in die Stirn. Ohne klare Absicht stand ich auf und trat ihm in den Weg. Er hob den Kopf, sah mir ins Gesicht, und eine unbeschreibliche Veränderung ging in seinen Zügen vor. Mit weit aufgerissenen Augen, in denen sprachloses Entsetzen stand, starrte er mich an wie ein Gespenst. Aber er war ein mutiger Mann. »Verflucht sollst du sein, John Stevens«, schrie er, hob die zitternde Faust und schlug sie mir schwächlich ins Gesicht. Dann stürzte er zu Boden, denn ich wandte mich nur um und ging davon. Dort fand man ihn etwas später tot auf. Sonst ist nichts von ihm bekannt, nicht einmal sein Name. Es genügt, von einem Menschen zu wissen, dass er tot ist.